Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast zur Softwaretechnik-Vorlesung. Ich begrüße diesmal Jan Müller von der Codecentric AG und wir werden uns zum Thema Scrum, agile Methoden etc. unterhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn das ist ja immer ein heißes Thema in der IT. Das ist ja praktisch fast schon der Standard der Softwareentwicklung. Und Jan, stellst du dich vielleicht einfach mal kurz vor?
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Jan Müller. Was habe ich so gemacht in meinem Leben? Bislang habe ich eine Ausbildung schon gemacht zum Fachinformatiker Systemintegration. Habe 3 Jahre Ausbildung gemacht, 1 Jahr gearbeitet in dem Beruf, habe mir gedacht, nee, das ist nichts. Habe noch studiert, habe dann den Bachelor gemacht und den Master gemacht und habe in der Produktfirma gearbeitet eine ganze Zeit lang und bin jetzt im Consulting bereits seit 4 Jahren. Das macht mir riesig Spaß und komme da natürlich mit unfassbar vielen Leuten in Kontakt und generell arbeiten wir auch überall, wo wir hinkommen, agil und wir suchen uns auch die Projekte danach aus, ne? Also das heißt, Wasserfall oder sowas machen wir schon gar nicht mehr, auch V-Modell machen wir nicht mehr, wir machen eigentlich nur noch agil, ja.
Ja, coole Sache. Vielleicht als erstes, also die Studierenden und die meisten Zuhörer werden das ja das theoretisch schon wissen, was agil so bedeutet und so weiter. Aber was ist denn für dich speziell mal fernab von den ganzen Lehrbüchern oder so für dich in der Praxisleben agile Softwareentwicklung? Was zeichnet das aus?
Also für mich zeichnet agile Softwareentwicklung aus, dass wir einfach akzeptieren, dass die Systeme, die wir heutzutage entwickeln, maximal komplex sind und dass wir diese maximale Komplexität eben nicht erfassen können beziehungsweise Software schreiben können in dieser Welt, die wir heute planen für die nächsten 5 Jahre und wir schon genau wissen, was wir in den nächsten 5 Jahren jeden Tag machen werden. Das ist aus meiner Perspektive schlichtweg nicht möglich. Also die Erfahrung hat mir das gezeigt. Und für mich ist dementsprechend die Agilität, dass wir einfach akzeptieren, dass das komplex ist, was wir, die Software, die wir entwickeln, dass die komplex ist und dass wir dementsprechend in Zyklen immer und immer wieder mit immer neuen Erkenntnissen planen und das eben nicht von einer Person gemacht wird, sondern eben von ganzen Teams.
Ja. Ja, sehr schön. Also jetzt hast du ja auch schon vielleicht so ein bisschen Vorteile auch schon genannt, bevor wir noch weiter reintauchen, vielleicht auch mal eine andere Seite. Was sind denn für dich noch Probleme, die du vielleicht mitkriegst mit agiler Softwareentwicklung? Wo hakt es vielleicht oder hier und da noch?
In der agilen Softwareentwicklung, wie ich ja zuvor gesagt habe, gibt es oft Teams, die halt eben als Einheit bestimmte Probleme angehen oder eben Software entwickeln. Und eines der größten Probleme ist eben, dass diese Teams gegebenenfalls nicht gut zusammenarbeiten, dass diese Teams nicht genau wissen, mit welchen Methoden, also nicht nur technologischer Natur, sondern auch generell Arbeitsmethoden, sie am besten zusammenarbeiten. Und letztendlich ist es so, dass das Zwischenmenschliche eigentlich das Hauptproblem ist, ne? Also ich habe in den letzten Jahren nicht einmal festgestellt, dass irgendwie die Technologien das Problem waren, sondern es war immer die Zusammenarbeit und das Zwischenmenschliche.
Ja, super. Was ist da die Lösung? Also brauchen wir jetzt immer einen Psychotherapeuten, der da mitsitzt, um das zu fixen? Oder was ist die Lösung?
Ja, also tatsächlich habe ich festgestellt, dass es wirklich sinnvoll ist, agile Coaches im Team oder für die Teams zu haben und auch teamübergreifend. Wenn wir zum Beispiel auf Scrum blicken, gibt es natürlich den Scrum Master, der in dem Kontext von Scrum sozusagen die agilen Werte oder die Werte von Scrum durchsetzt, in Anführungszeichen. Das heißt, er propagiert die sozusagen und wenn wir generell schauen, ist es wirklich von Vorteil, einen agilen Coach zu haben, der halt eben ganz, ganz viele Fragen stellt und gezielt die Fragen stellt, die hoffentlich wirklich wichtig sind, wo die Teammitglieder halt eben die Antworten zu suchen, um eben dann die Erkenntnis zu haben, wie sie am besten zusammenarbeiten und wie sie am besten das Problem lösen und die Software entwickeln.
Mhm. Genau, jetzt hast du ja schon Scrum gesagt. Vielleicht, bevor wir da noch weiter eingehen, unter agiler Entwicklung fällt ja nicht nur Scrum sozusagen, sondern sind ja viele Methodiken drin. Kannst du vielleicht mal so sagen, was ihr in der Praxis für einen Baukasten an Methoden vielleicht anwendet?
Also fast überall, wo wir hinkommen, wird Scrum gemacht. Häufiger in den größeren Unternehmen oder halt in den Konzernen versucht man Scrum at Scale einzuführen. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Da gibt es zum Beispiel Less oder Safe oder Scalable Scrum, was man auch Nexus nennt. Und ja, diese Methoden werden eben eingeführt, um Produkte, die so groß sind, dass man sie nicht mehr von einem Team entwickeln kann, eben auf mehrere Teams verteilt, die sich dann wieder auch untereinander absprechen, die sozusagen in Gremien, also in Anführungszeichen in Gremien zusammensitzen und eben wirklich schauen, welche Aspekte des Problems wie gelöst werden müssen und welche Aspekte, welche Abhängigkeiten zu welchen anderen Aspekten haben, um dann am Ende möglichst fluffig, sage ich mal, die Software entwickeln zu können in einem Kontext, wo gegebenenfalls 60, 70, 80 Menschen zusammenarbeiten.
Ja, krass. Was gibt es denn, Scrum ist ja so eine Prozessmethodik sozusagen. Agil ist ja aber auch irgendwie, dass man, ich sag mal, die Dokumentation reduziert. Ich will jetzt nicht sagen, man lässt sie weg, sondern sie reduziert sie vielleicht und macht vielleicht Ensemble-Programming und so weiter. Wie ist denn das so in deiner Erfahrung? Wird das gemacht in der Praxis?
Also ich arbeite momentan als Consultant bei der Cocentric AG und wir haben uns das tatsächlich auf die Fahne geschrieben, weil wir selbst gemerkt haben, wie wichtig das ist. Also das heißt, wie du schon gesagt hast, Ensemble-Programming oder auch Pair-Programming machen wir täglich. Ja, also nicht unbedingt 8 Stunden am Stück, weil man kann sich vorstellen, dass das schon relativ anstrengend ist, wenn man mit 3, 4, 5, 6, 7 Menschen zusammenarbeitet, wirklich sozusagen aktiv zusammenarbeitet und die ganze Zeit über eine Sache grübelt. Das erfordert extrem viel Konzentration. Und dadurch, dass ja, wenn man im Ensemble arbeitet, also sprich, wenn man mit, sagen wir mal, 4, 5, 6 Leuten an einer Codestelle sitzt, dann ist es natürlich auch nicht schlimm, wenn einfach mal eine der Personen, also eine der Teammitgliedern sozusagen das Ensemble verlässt, weil vielleicht mal, keine Ahnung, um die Ecke muss oder was essen möchte, was trinken möchte oder wie auch immer, was holen möchte. Es ist auch völlig okay, wenn man sich mal eine Stunde ausklingt, weil man einfach mal sozusagen den Stress, den man während des Ensembles hat, entfliehen möchte. Genau, und letztendlich haben wir aber gemerkt, dass diese Art zu entwickeln, das Wissen unfassbar gut und schnell verteilt und auch eben es möglich macht, dass wir ganz schnell, wenn Einzelne dabei sind, die extrem viel wissen, dieses Wissen wirklich super schnell auf alle Köpfe verteilen können.
Jetzt vielleicht so eine kleine ketzerische Frage. Wie habt ihr denn das denn gegenüber dem Management verteidigen können? Fünf Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten am selben Codeabschnitt, am selben Feature. Das ist doch nur 1/5 der Produktion sozusagen. Muss man das nicht erstmal sehr gut begründen können irgendwie?
Das ist eigentlich relativ einfach. Also wir hatten jetzt beim aktuellen Kunden etwas, sagen wir mal, Glück im Unglück. Wir konnten nämlich direkt zeigen, wie gut das ist, weil nämlich als dieser Log4Shell-Bug kam, den vielleicht einige mitbekommen haben, da waren gerade einige im Urlaub und andere waren krank und es war nur noch eine Person da und im Team, die eben das Problem fixen konnte. Und diese Person konnte das Problem fixen, weil sie eben alles über das Produkt, also über die Software wusste, die wir die ganze Zeit eben im Ensemble entwickeln. Und wenn wir jetzt zum Beispiel betrachten würden, dass es sich um einen Frontend-Entwickler gehandelt hätte, der vielleicht gar nichts mit einer Java-Backend-Anwendung zu tun gehabt hat, dann hätte der vielleicht gar nicht gewusst, was er tun müsste, um die Anwendung zu fixen. Und in dem Fall konnten wir direkt zeigen, ja, Ensemble Programming funktioniert, denn wir konnten direkt auf die Gefahr, die uns entgegengeworfen wurde, reagieren.
Ja, super Beispiel. Ja, cool. Genau, jetzt gehen wir mal zu Scrum rein. Grob, denke ich mal, wissen eigentlich die Zuhörer auch, was für Rollen da sind und so weiter. Aber was man sich vielleicht schwieriger vorstellen kann, wenn man das noch nie praktisch gemacht hat, da sitzen irgendwie viele Erwachsene, sage ich mal, an einem Tisch oder so, oder gut, jetzt so remote. Und wie läuft denn da die Kommunikation ab? Darf da jeder mal zu Wort kommen und so weiter? Also das ist, ja, also wie läuft so ein typisches Scrum-Meeting am Anfang ab und vielleicht nochmal bei der Retro, wie würde das da ablaufen?
Also typisches Scrum-Meeting sind, denke ich mal, auf alle Fälle die Dailies, das Daily Stand-Up oder das Daily Scrum. Und das ist eigentlich relativ zügig. Also es ist auch festgelegt auf 15 Minuten. Und wir sprechen eben darüber, was wir sozusagen am letzten Tag gemacht haben. Also natürlich findet das in der Regel morgens statt, was wir am letzten Tag gemacht haben, wo wir gerade dran sind und was wir gegebenenfalls heute machen. Ob es irgendwo irgendwelche Blogger gab und ja, allerdings muss ich auch gestehen, dass wir in den letzten Monaten festgestellt haben, dass wir das eigentlich kaum noch brauchen, weil wenn wir sowieso den ganzen Tag im Ensemble arbeiten, dann weiß jeder, was gerade das Problem ist, wo man gerade dran arbeitet und was die nächsten Aufgaben sein werden. Aber generell läuft es so ab, dass wir eben bei dem Daily der Reihe um sozusagen erzählen, was wir gemacht haben und dann gegebenenfalls noch ganz kurz sagen, was wir eben machen und also als nächstes machen und was die Blogger gegebenenfalls sind. Und dann war das Meeting auch schon wieder vorbei. Also das heißt, jeder kommt zu Wort, jeder wird respektiert für das, was er sagt. Auch Fehler zum Beispiel können wir im Team jederzeit ansprechen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel aus Versehen die Applikation bereits nach Produktion deployed habe, obwohl das noch gar nicht gemacht werden sollte, dann sagen wir das und sagen hier, wir müssen das wieder rückgängig machen. Ne, ich habe aus Versehen da auf den falschen Knopf gedrückt heute Morgen oder so. Und ja, also eigentlich super. Das Einzige, wo wir uns wirklich immer wieder selbst auch an die eigene Nase fassen müssen, sozusagen, sind die Timeboxen, ne? Weil wir wollen ja generell nicht so viel Zeit mit Meetings verbringen, sondern mehr Zeit wirklich damit Wert zu erschaffen, sozusagen. Das heißt, Software zu entwickeln, das Produkt zu entwickeln. Und das heißt, die 15 Minuten werden manchmal auch 20 Minuten. Und da müssen wir wirklich uns stets selbst, ja, dazu erziehen, könnte man sagen, uns an die 15 Minuten zu halten. Das trifft eigentlich auch auf alle Scrum-Meetings zu. Wir müssen immer zusehen, dass wir uns an die Timebox halten und nicht überziehen. Aber ja.
Interessant. Und was ist, wenn man jetzt, also man kennt es ja, jeder hat das ja schon mal ein eigenes Programm gehabt, man entwickelt und versucht irgendwas zu machen und schaut auf Stack Overflow nach und dann ist irgendwie der Tag rum. Wie ist keine Zeile Code dazugekommen oder so. Ja, wie vertritt man das denn in so einem Daily, ja? Also gerade, ich glaube, wenn man als frisch in eine Firma vielleicht sogar noch reinkommt, eben Studierende war bis dahin und hat wenig Fortschritt zu vermelden und was die anderen sagen, das ist umso beeindruckender und das schüchtert einen vielleicht noch mehr ein. Ja, wie ist das denn so?
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist deine Frage, wie ist das, wenn man sozusagen nicht in der Lage war, an einem Tag produktiv Quellcode zu erzeugen? Stimmt das?
Ja, genau. Also, richtig.
Genau. Ja, also das ist eine arg schwierige Frage, muss ich gestehen, weil ich persönlich mich dann immer schlecht fühle, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht muss. Also natürlich gibt es die Tage, zum Beispiel, wenn wir die Scrum-Zeremonien haben, also sprich die Retro zum Beispiel und das Planning, also sprich immer dann, wenn ein Sprint zu Ende ist und der nächste anfängt, haben wir ja in der Regel so einen halben Tag bis ganzen Tag Meetings. Und da kommt es schon häufiger mal vor, dass wir dann halt eben alle an dem Tag irgendwie gefühlt keinen Quellcode produziert haben. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist eben, dass man auch weiß, dass nur Quellcode zu produzieren nicht die einzige Aufgabe ist, die man hat. Natürlich machen wir uns gemeinsam Gedanken über Architektur. Das heißt, wir müssen natürlich kommunizieren. Das heißt, reden ist wirklich auch notwendig. Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, das habe ich auch eben schon mal versucht herauszustellen, ne? Das Zwischenmenschliche, wo ja die Kommunikation praktisch das Schlüsselelement ist, ist eben ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend ist es auch okay, wenn man mal keinen Quellcode geschrieben hat. Und selbstverständlich sind Systeme so komplex, wie du gesagt hast, wenn neue Kollegen hinzukommen und eben noch nicht so viel Erfahrung haben, noch nicht so viel Wissen haben und sich dann vielleicht etwas seltsam fühlen, wenn sie eben einen Tag, 2 Tage, 3 Tage lang keinen Quellcode geschrieben haben. Das ist völlig okay, weil wir sind alle da, um zu lernen. Wir lernen kontinuierlich. Auch ich lerne kontinuierlich jeden Tag, selbst mit meinen 40 Jahren, die ich mittlerweile schon habe. Und ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, kontinuierlich Neues zu entdecken, Neues zu sehen. Und deswegen ist das völlig normal. Also das heißt, mal einen Tag lang oder auch 2, 3 Tage lang keinen Quellcode geschrieben zu haben, ist völlig okay. Solange wir wissen, was wir wirklich tun und solange wir sehen, dass wir etwas tun, das heißt sozusagen irgendwie vorankommen oder lernen, oder eben auch Spezifikationen für Architekturen machen oder dergleichen, dann ist das völlig okay.
Ja, super. So ein wichtiger Teil vom Scrum ist ja die Retro. Das hast du ja selber mal als Betreuer hier bei uns im Softwaretechnik-Praktikum ja auch mal mitgeleitet, sozusagen für Studierende und so weiter. Und dann, was mich so beeindruckt hat während der Gespräche, wie offen man sein muss, wie offen man seine Gefühlslage sozusagen darlegen sollte oder ja, was schon irgendwie der Plan davon ist oder Vorteil ist. Wie ist das denn im Berufsleben, wo es ja eigentlich so professionell ist und da muss ich irgendwie sagen, ah, hier gibt es einen Konflikt mit dem und so weiter. Das stelle ich mir total schwierig vor. Wie ist das denn in der Praxis?
Ja, tatsächlich, wie ich auch schon vorher gesagt habe, das Zwischenmenschliche ist letztendlich der schwierigste Faktor. Die Technologien sind eigentlich alle einfach und irgendwie umsetzbar, wenn man sich damit beschäftigt. Aber generell ist genau das letztendlich das, ja, Problem, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist das Schwierigste auf alle Fälle, mit ganz weitem Abstand. Und ja, Scrum hat ja auch als Wert, hat unter anderem einen der Werte von Scrum ist Offenheit und Respekt. Und genau diese zwei Werte sind natürlich in der Retrospektive, wo wir uns anschauen, was wir im letzten Sprint, also gegebenenfalls in den letzten 2 Wochen gemacht haben, sehr, sehr wichtig. Ne? Also das heißt, ich muss offen sein können und ich muss auch andere Menschen respektieren können für das, was sie denken und für das, was sie sagen. Und wenn das eben nicht zutrifft, oder man halt eben als Einzelperson das nicht so gut kann, dann merkt man das eben. Und dann kann es auch sein, dass es eben länger dauert. Ne? Also das kann jeder erlernen, hoffe ich zumindest. Leider werden wir in unserer Gesellschaft nicht so allzu sehr dazu erzogen, offen und wertschätzend zu sein und respektvoll zu sein. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass man das praktisch wieder lernen kann. Also das, was man angeblich als Kind schon mal konnte, das kann man auch wieder erlernen sozusagen. Und dementsprechend ist es alles nur eine Frage der Zeit. Und in der Retro, ja, müssen wir sozusagen, also je offener wir sind, je respektvoller wir sind, desto besser kommen wir voran, weil nur dann können wir lernen. Wenn wir sozusagen zugeben können, dass ich in der Produktion etwas kaputt gemacht habe und dass wir uns angucken müssen, wieso das passiert ist, nur dann können wir auch am Ende solche Fehler verhindern. Und ich muss die Offenheit irgendwann. Also es ist praktisch notwendig, dass wir diese Offenheit irgendwann entwickeln, wenn wir wirklich ein großartiges Team werden wollen und großartige Dinge leisten wollen.
Okay, ja, super. Wenn ich teilweise mit Softwareentwicklerinnen und Entwicklern gesprochen habe und ja, die haben halt über Scrum geredet, dann, wenn sie offen waren zu mir sozusagen, dann war das nicht immer ein hundertprozentig positives Bild. einmal natürlich viele Meetings und dann aber auch, ja, wenn der Scrum Master, gibt es so oft, wenn der Scrum Master nicht gut ist oder wenn der Product Owner nicht gut ist und so weiter, dann ist das ganze Scrum-Meeting nicht gut, weil das zum Beispiel irgendwelche Sachen werden nicht verteidigt und die Kundenwünsche werden durchgereicht an das Team, ohne dass das Team dann was sagen kann, was halt so ein paar Regeln verstößt und so weiter. Ja, was sind denn da in deiner Erfahrung solche negativen, oder hast du solche negativen Erfahrungen auch gehabt? Und wie kann man sich darauf vielleicht vorbereiten, dass, wenn man vielleicht gerade jetzt nach dem Studium ein erstes Scrum-Team reinkommt, hat vielleicht eine negative Erfahrung, dass es auch besser werden kann oder so? Ja,
ja, also wir hatten am Anfang ja schon mal den Scrum Master und auch den agilen Coach sozusagen. Und die sollen ja eigentlich in der Regel genau dafür sorgen, ne? Die sollen das Miteinander fördern, die sollen die Scrum-Werte vertreten, als Vorbild leben und eben auch in das Team tragen. Aber nicht nur in das Team, auch in das Unternehmen, in dem das Team arbeitet. Und je besser der Scrum Master oder je besser der agile Coach, desto schneller und besser und effizienter wird das Ganze funktionieren. Also das heißt, letztendlich kann man sagen, steht und fällt es mit allen Teammitgliedern, aber der Scrum Master oder die Coaches im Allgemeinen spielen natürlich schon eine zentrale Rolle, weil als Menschen haben wir alle Fehler. Auch ich habe Fehler, so viele, die kann ich gar nicht aufzählen. Und wenn wir in der Lage sein wollen, zusammenzuarbeiten, müssen wir sozusagen auch an uns selbst arbeiten und an dem Miteinander. Und dazu sind die Coaches sozusagen das Schlüsselelement.
Mhm. Jetzt, wenn ich richtig war, hast du ja auch eine Scrum Master Ausbildung hinter dir. Was ist denn der Unterschied oder was zu dem, was man im Lehrbuch sozusagen liest sozusagen? Also worauf wird dann da besonders Wert gelegt? Was sind dann die Feinheiten meinetwegen, auf die man achten muss in so einem Team als Scrum Master?
Das lässt sich mit einem Wort eigentlich beschreiben, auf die Menschen.
Ah, okay.
Ja, also ganz banal. Also auf die Menschen eingehen können, sie verstehen können, mit ihnen sprechen können, ihnen helfen können. Das ist für mich mittlerweile das Kernelement.
Ah, schön, schön. Das ist ja super. Das ist ja auch wie bei den Leitlinien oder den Thesen der agilen Softwareentwicklung, der Mensch kommt zuerst.
Genau.
Das, ja, super. Genau. Es gibt ja so ein schönes Gesetz, Conway's Law. das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, die Software spiegelt irgendwie die Organisation wider. Und gerade bei Scrum und agiler Entwicklung, wenn wir von kleinen Teams reden, ja, da reden wir ja von organisatorischen Einheiten und so weiter. Ja, wie ist das denn, wenn ich jetzt einen Monolithen habe und jetzt will man jetzt das Scrum machen, funktioniert das? Oder andersrum, wenn man irgendwie ein Microservice-Team, Microservice entwickeln will, hat aber eine Riesenabteilung, funktioniert das nicht? Was sind so deine Erfahrungen?
Ja, das ist auf alle Fälle nicht einfach. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja, natürlich bildet die Software immer irgendwie die Kommunikationswege ab. Das heißt, wenn ich kleine Teams habe, wo im Team die Kommunikationswege enorm sind, würde ich mal sagen, und dann eben auf der anderen Seite den Monolithen habe, der vielleicht groß ist und der eben nicht nur ein Team, sagen wir mal, aus 6, 7, 8, 9 Leuten, also an dem nicht nur ein so kleines Team arbeitet, sondern eben vielleicht 100 Leute oder mehr, dann ist es selbstverständlich nicht einfach. Und das, was in meiner Erfahrung das Wichtige ist, ist, dass wir herausfinden bei einem Monolithen, wo die Abhängigkeiten liegen. Also das heißt, wo die fachlichen Abhängigkeiten liegen. Und da, wo die geringsten Abhängigkeiten bestehen zwischen den Teilen des Monolithen, da muss man sozusagen fachlich trennen, um dann hinterher die Teile, die dabei herauskommen, sozusagen auf die Teams zu legen, sodass wirklich ein Team für einen dieser Teile verantwortlich ist. Und Warum Abhängigkeiten? Na, die Abhängigkeiten erzeugen ja viel Kommunikation. Das heißt, je mehr Abhängigkeiten ich habe, desto mehr muss ich kommunizieren darüber. Und die Kommunikation sollte natürlich im Team hoch sein, aber von Team zu Team möglichst nicht so hoch, damit die Teams natürlich so, sage ich mal, autark wie möglich arbeiten können und eben dann auch so effizient und schnell wie möglich arbeiten können. Und es hat sich gezeigt in der Vergangenheit, dass das wirklich wichtig ist. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wie die Fachlichkeiten sind des Monolithen oder der Software und müssen eben an den Stellen, wo, sage ich mal, die Kohäsion der Module am geringsten ist, dort praktisch eine Grenze ziehen, um dann sagen zu können, das Team kann sich um diesen einen Teil kümmern und das nächste Team um den anderen Teil. Und das ist aber relativ schwer. Also das herauszufinden ist schwer, da gibt es bestimmte Methodiken für. Und oft bringt das auch mit einher, dass man irgendwann den Monolithen tatsächlich in einzelne Teile zerschneidet. Also dass man nicht nur Module innerhalb des Monolithen hat, sondern gegebenenfalls eben dann autarke Softwareeinheiten, die man betreibt, zum Beispiel so, dass man dann zu Microservices oder dergleichen kommt.
Jetzt sind wir ja gerade so ein bisschen von vielleicht Monolithen auf eine verteilte Architektur gegangen, diese Transformation. Und wenn man jetzt an den Entwicklungsprozess denkt, wie kann das funktionieren, wenn eine Firma, eine große deutsche Firma meinetwegen, die noch Wasserfall oder sowas oder V-Modell arbeitet und sagt, hey, jetzt entwickeln ja alle irgendwie agil, jetzt müssen wir es auch umstellen, wir müssen agiler werden. Kann das funktionieren? Und wenn ja, wie läuft denn sowas ab? Vielleicht.
Ja, das kann funktionieren. Allerdings, wie vorher schon angemerkt, spielen natürlich die Menschen da die größte Rolle. Natürlich ist man oder wird man im Laufe der Zeit eingefahren in seinem Verhalten, in seinem Denken. Und wenn ich im Konzern bin, wo wir zum Beispiel eben Wasserfall oder V-Modell machen, dann bin ich das gewohnt, ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und diese Gewohnheiten aufzubrechen, und eben neue Gewohnheiten zu erlernen, ist absolut nicht einfach. Und in der Regel beginnt so eine Transformation damit, dass man die Menschen alle versucht abzuholen. Also das heißt, man versucht die richtigen Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, sind wir zufrieden mit der Softwareentwicklung, wie sie gerade funktioniert? Sind wir in der Lage, die Komplexität, die auf uns wartet, überhaupt noch stemmen zu können? Wie müssen wir arbeiten in Zukunft, damit wir das alles, also damit wir ein gutes Produkt mit guter Qualität für unsere Kunden liefern können? Und wenn man sozusagen all diese Fragen stellt und gemeinsam Lösungen für diese Fragen erarbeitet, dann kommt man Stück für Stück an den Punkt, wo man die Erkenntnis hat, dass man eben in kleineren Teams autark arbeiten können sollte, um diese Komplexität eben bewältigen zu können. Und das ist in der Regel ein sehr langwieriger Prozess. Also über mehrere Jahre hinweg erstreckt sich dieser Prozess und steht und fällt sozusagen auch ein Stück weit mit der Bereitschaft der Entwickler oder nicht nur der Entwickler, sondern mit jedweden Beteiligten, ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten sozusagen verändern zu wollen und halt Neues zu erlernen. Das ist letztendlich der Schlüsselfaktor. Das heißt, jeder Mensch sollte oder ja, sollte in der Lage sein, Neues erlernen zu wollen. Und wenn das gegeben ist, dann müssen wir nur noch warten und die richtigen Fragen im richtigen Abstand stellen, sozusagen.
Ja, super. Okay, jetzt gibt es eventuell auch gewisse Mythen und über Agil und Scrum und so weiter. Also Mythos wäre ja zum Beispiel No Documentation, was ja schon festgestellt, oder was ich zumindest behauptet habe, dass nicht ganz so richtig ist. Welche Mythen hast du vielleicht vorher über Scrum und Agile irgendwie gehört und würdest du jetzt gerne richtigstellen wollen, jetzt wo du es weißt, sozusagen?
Soweit in die Vergangenheit kann ich mich gar nicht zurückerinnern. Mythen. Also ich glaube, eines der größten Mythen ist, dass man oft glaubt, dass agile Softwareentwicklung oder agile Vorgehensweisen, also wir können ja nicht nur Software entwickeln, mit den agilen Methodiken, viele Mythen beruhen darauf, dass das wohl völlig chaotisch wäre und dass wir jederzeit alles ändern und anders machen können, also auch täglich sozusagen. Und das ist ein ganz, ganz großer Mythos, weil alles, was wir eigentlich zum Beispiel mit Scrum letztendlich machen, ist, wir wissen, dass wir nichts wissen und dass wir vor allem heute nicht alles wissen. Das akzeptieren wir. Und deswegen planen wir nicht, so wie beim Wasserfall, jetzt erstmal 2 Jahre lang irgendeine Software und fangen dann an, sie auszuimplementieren, sondern wir planen heute 2 Stunden und legen sofort los und probieren aus. Wir experimentieren. Wir bauen das erste Konstrukt, die erste Webseite, den ersten Prototypen und fragen direkt unseren Kunden: Du, schau mal, so könnte die Software aussehen, so könnte die Webseite aussehen. Das ist der Prototyp, was hältst du davon? Und dann sagt der Kunde vielleicht: Ja, also das, was ihr euch da ausgedacht habt, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und dann ist man erstmal vielleicht niedergeschlagen. Aber das muss man gar nicht sein, weil man hat es ja richtig gemacht, man hat was ausprobiert, man hat sofort Feedback bekommen vom Kunden, der gesagt hat: Das gefällt mir nicht. Und stellt euch mal vor, wir hätten jetzt 2 Jahre lang geplant, hätten dann angefangen zu implementieren, hätten nach 3 Monaten, wären wir zum Kunden gegangen und hätten gesagt: Ah, guck mal, das haben wir gemacht. Und der Kunde sagt: Das ist gar nicht das, was ich haben wollte. Also der Mythos, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, der Mythos letztendlich, dass das völlig chaotisch sei und dass man jeden Tag alles ändern kann, ist völliger Humbug. Wir haben feste Zyklen, feste Timeboxen, feste Zeiten, zu wann wir was machen. Und wir haben uns einfach darauf committed, regelmäßig zu überprüfen, machen wir das Richtige für den Kunden und wissen wir überhaupt schon alles, was wir wissen müssen, um ein bestimmtes Problem zu lösen.
Jetzt frage ich als Unbedarfter, das hört sich jetzt nicht nach schwarzer Magie an, sondern ja klar, ich frage öfters mal zurück, ob das das Richtige ist. Warum hat das so lange gedauert, bis sich das in der IT-Entwicklung durchgesetzt hat? Also warum gab es erst das Wasserfallmodell und nicht gleich erst Agile? Hast du da eine Antwort drauf?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, generell glaubt der Mensch, dass er alles weiß und alles kann. Wenn man nur lang genug über irgendwas nachdenkt, sozusagen, dann habe ich die ultimative Lösung gefunden. Und irgendwie scheint man erst in den letzten Jahren auf diesen, ja, oder Jahrzehnten, wie lange ist jetzt her? 20 Jahre. Hat man irgendwie erst in den 90ern so angefangen, darüber nachzudenken, wie das denn ist und dass Menschen vielleicht doch nicht alles wissen und dass es vielleicht Zeit braucht, um sich zumindest einem Optimum annähern zu können. Und ja, ich glaube, das liegt einfach in der Natur des Menschen, dass er einfach glaubt, er kann alles und weiß alles und kann jetzt festlegen, was er die nächsten 5 Jahre machen will und wird.
Ja, das ist, ich glaube, genau, das spielt vielleicht so eine Rolle, dass man sich vielleicht zu sehr an anderen Ingenieursdisziplinen vielleicht orientiert hat, wo man ganz genau weiß, wie eine Brücke geartet ist und dann kann man den Plan stellen, dann baut man die dann halt so hin nach Plan und dass das hier tatsächlich viel mehr Freiheitsgrade hat und Unsicherheiten, weil es nicht eventuell eine Brücke sein soll, sondern eine Schleuder über dem Fluss oder so.
Genau, ja.
Ja, super. Ja, jetzt hast du ja gesagt, mit Veränderlichkeiten und so weiter und dass es eine Mythos ist, dass man alles ändern kann. Aber ich würde mich schon mal fragen, Scrum ist ja dafür da oder agil, sich auf veränderte Anforderungen einzustellen und oder die zu begrüßen, sagt man ja immer so schön. Wie oft tritt das denn auf in der Praxis? Also wie oft kommt dann jetzt tatsächlich dann der Kunde und sagt, ah, jetzt muss es eigentlich das noch sein oder wir müssen jetzt das auf einmal noch aufs iPad bringen, die Anwendung oder so?
Ja, also tatsächlich an jedem Sprintende. Mehr oder weniger. Also manchmal sind es nur Kleinigkeiten und manchmal wird dann die Frage gestellt: Ja, laufen wir hier überhaupt gerade in die richtige Richtung? Ja, also das durchaus eigentlich wirklich regelmäßig. Und also vielleicht nicht unbedingt alle 2 Wochen, aber schon mehrfach im Quartal. Und ne, diese Informationen, die man dann bekommt, die werden dann halt eben auch wieder direkt in das Backlog überführt, also sprich die große Liste, in der alle Aufgaben stehen. Und dann werden die Aufgaben priorisiert, sie werden genauer spezifiziert und dann halt eben sukzessive abgearbeitet. Und ich glaube, ganz wichtig hier ist auch, dass wir uns immer auf das fokussieren, was der Kunde möchte. Das heißt, das wird hoch priorisiert, um halt eben so den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen. Also was bringt mir zum Beispiel eine Importfunktion in einer Software, wenn der Kunde noch nicht mal in der Lage ist, sozusagen die eigentlichen Daten, die er benötigt, oder beziehungsweise nicht die eigentlichen Daten, sondern die eigentliche Software überhaupt zu benutzen. Also das heißt, wir haben praktisch noch kein Frontend, können aber schon Daten importieren. Irgendwie seltsam. Genau. Also wenn ich nichts mit den Daten hinterher machen kann, außer dass ich sie importiert habe, dann
Ja, das ist sehr interessant. Du hast jetzt den Kunden angesprochen und es gibt ja diesen Product Owner im Scrum. Der soll ja irgendwie den Kunden vertreten. Jetzt ist ja nicht unbedingt der Kunde oder meistens nicht. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das jetzt jemand aus meiner eigenen Firma, der einfach mit dem öfters spricht? Ist das ein Abgesandter, dieser anderen, des Kunden sozusagen, oder und wie viel Macht hat dieser Product Owner und so weiter? Ja,
Der Product Owner sollte normalerweise die fachliche Kompetenz für das Produkt in sich vereinen, sozusagen. Das heißt, der Product Owner gehört voll und ganz zum Scrum-Team und ist in der Regel auch nicht nur ein Teammitglied, sondern gehört eben auch zur Organisation, in der das Team existiert. Und der Product Owner ist aber eben derjenige, der hauptsächlich mit den Stakeholdern kommuniziert und eben auch aushandelt, wenn etwas nicht zum Beispiel in ein Produkt hineinfließen sollte. Das heißt, er trägt die Verantwortung letztendlich für das Produkt. Natürlich trägt er diese Verantwortung nicht alleine, sondern das gesamte Team trägt das, aber er ist so ein klein wenig federführend dort in der Rolle. Das heißt, er treibt die Spezifikation der User Stories voran, die Spezifikation der Software, der Applikation voran. Er steht in der Hauptkommunikation mit dem Kunden, um halt eben den bestmöglichen Wert für den Kunden liefern zu können. Das heißt, er ist in der Regel auch derjenige, der bewertet, welche Aufgabe, welche User Story gerade jetzt in diesem Moment den größtmöglichen Nutzen für das Produkt hat.
jetzt denke ich aus meiner Informatiker-Sicht, Single Point of Failure gleich. Und was ist denn, wenn er das einfach falsch verstanden hat vom Kunden? Ja, ja, wie ist das denn, wenn er das falsch verstanden hat?
Single Point of Failure gibt es dahingehend eigentlich nicht, weil nur weil er derjenige ist, der die Verantwortung trägt, heißt das nicht, dass er der Einzige ist, der diese Arbeit macht. In der Regel ist das gesamte Team in diese Arbeit involviert und in größeren Teams oder auch wenn wir uns in so einer skalierten Scrum-Variante befinden, gibt es zum Beispiel immer noch nur einen Product Owner, aber angenommen, wir wären jetzt in so einem Scaled Scrum Setting, wo wir 5 Teams wären, hätten wir immer noch einen Product Owner, aber der Product Owner hätte eben auch dediziert Teammitglieder aus den Teams, die ihm aktiv helfen dabei, zum Beispiel User Stories zu schreiben, zu spezifizieren und so weiter. Das können natürlich nicht alle gleichzeitig aus dem Team machen. Aber das wird immer mal wieder fluktuieren. Manchmal hat man dann auch in verschiedenen agilen Kontexten noch Business-Analysten mit dabei, die halt eben zuarbeiten für den Product Owner, der am Ende die Verantwortung trägt. Aber eben diese Business-Analysten ja, gehen eben ihrer Tätigkeit nach, analysieren Märkte, analysieren Opportunities und beraten sozusagen dann letztendlich den Product Owner.
Jetzt werfe ich mal einen Begriff rein, Requirements Engineer und Requirements Engineering. hatte ich auch im letzten Podcast interessante Meinung dazu erhalten, dass das irgendwie Requirements Engineering jetzt nicht mehr so relevant ist durch Agile sozusagen. Und jetzt hört sich aber die Aufgabenbeschreibung vom Product Owner irgendwie an wie so ein Requirements Engineer. Kann man das eigentlich so sagen? Also weil der spricht mit den Kunden, er holt sich die Anforderungen an, der macht dann die Spezifikation.
Also letztendlich würde ich schon sagen, dass das so ist. Ja. Aber eben die Rolle von einem, sagen wir, von einem traditionellen Requirements Engineer ist eben, dass er sich wirklich auf die Anforderungen bezieht und gegebenenfalls eben nicht den Outcome, also sprich den Wert des Produktes, so sehr im Fokus hat. Und dadurch, dass wir ja sagen, wir wollen Dinge ausprobieren, wir wollen sukzessive das Produkt verbessern und auch aus unseren Fehlern lernen, ist sozusagen die Aufgabe des Product Owners viel, viel, vielschichtiger. Das waren ein paar Fields zu viel, glaube ich, aber egal. Genau, und das heißt sozusagen, der Product Owner muss sogar aus meiner Sicht ein klein wenig wie ein Unternehmer agieren. Das heißt, er muss immer auch im Blick haben, ist denn mein Produkt überhaupt tragfähig? Ist es überhaupt das, was mein Kunde möchte? Bin ich überhaupt in der Lage, sozusagen mit dem Produkt, das wir hier erzeugen, das Team zu finanzieren? Ne? Also das heißt, hat sozusagen das Produkt, so wie wir es gerade bauen, in der Reihenfolge, wie wir es bauen, überhaupt genügend Wert für den Kunden, um dass der Kunde uns sozusagen finanzieren möchte, freiwillig? Und aus meiner Perspektive ist es so, dass ein Requirements Engineer diese Brille gar nicht aufhat, sondern ein Requirements Engineer geht wirklich nur her und sagt, okay, wir haben hier irgendein Stück Software. Also ich würde bei einem Requirements Engineer noch nicht mal von einem Produkt sprechen. Ne? Also das Wort Produkt kommt ja schon auch aus der wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Und ein Requirements Engineer befindet sich gar nicht in diesem Setting. Ein Requirements Engineer versteht sich vermutlich auch gar nicht als, sagen wir mal, Entrepreneur oder als Unternehmer, als jemand, der maximalen Fokus auf den Wert des Produktes legt zum aktuellen Zeitpunkt, sondern er holt sich halt eben Anforderungen, schreibt die nieder in eine Spezifikation und dann ist er fertig. Und ja, wie gesagt, ein Product Owner ist viel, viel mehr als das.
Ja, super. Interessanter Vergleich. Es hört sich so ein bisschen an, wie so das geschiftete Requirements Engineering, was heutzutage man vielleicht bei so KI-Anwendungen haben sollte, weil KI-Anwendungen müssen irgendwie, es ist schwieriger, irgendwas zu spezifizieren, weil die Zielmetrik dort irgendwie Accuracy oder so, die ist ja nicht, ist ja kein finanzieller Outcome oder so oder kein wirtschaftlicher Erfolg direkt. Und deswegen müssen sich da auch Requirements Engineer dann umdenken oder diese neuen Aspekt reinbeziehen. Und da der neu ist, ist es auch sehr interessant, dass du das jetzt ja auch so gebracht hast. Also finde ich gut. Wenn du jetzt zurückblickst irgendwie in deine Entwicklervergangenheit, was sind denn so vielleicht auch gerade bei den Reviews und so weiter die größten Aha-Momente, wie zum Beispiel, das hätte man jetzt nicht rausgekriegt, wenn wir jetzt vielleicht nicht uns so unterhalten hätten oder wenn wir jetzt nicht diesen Entwicklungsprozess gemacht hätten oder so. Kannst du da vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern?
Das ist interessant. Gute Frage. Also du meinst jetzt spezifisch bezogen auf eine Review?
Spezifisch bezogen auf agile Entwicklung. Also vielleicht nur, weil wir jetzt das gemacht haben, Ensemble oder so. Also das war ein Beispiel, was wir vorhin gesehen haben natürlich mit dem Log4Shell-Bug. Genau. Aber vielleicht hast du ja noch so mehr Aha-Momente.
Also ganz oft hatten wir eben schon wirklich was uns passiert ist, dass wir irgendwas gebaut haben und der Kunde das eben nicht haben wollte. Also, dass das gar nicht das war, was er eigentlich gesagt hat oder was er glaubt, gesagt zu haben. Für mich sind eigentlich immer die größten Aha-Momente, dass die Kommunikation zwischen Menschen das allergrößte Problem ist und dass die eine Person A sagen kann, aber B meint und die zweite Person irgendwie C versteht. Und dann versucht man C umzusetzen und dann zeigt man das dem Kunden und der Kunde sagt, nee, ich wollte doch eigentlich A, B. Und also diese Momente gab es schon häufiger, wirklich häufiger. Und da bin ich wirklich froh, dass wir eben meistens in zweiwöchigem Zyklus arbeiten und dann halt eben wir 2 Wochen was erarbeitet haben und der Kunde dann gesagt hat, nee, so eigentlich nicht, lieber doch ein bisschen anders. Und dann mussten wir halt eben nur die Arbeit von, sagen wir mal, einer Woche oder so im schlimmsten Fall wegwerfen oder im allerschlimmsten Fall 2 Wochen. Und eben nicht so wie bei Wasserfall die Arbeit von 3 Jahren. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir letztendlich gelernt haben. Ne? Also wir haben gelernt, zum Beispiel, dass wir den Kunden nicht richtig verstanden haben. Das heißt, wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten. Wir müssen bessere Fragen stellen, um besser herauszufinden, was der Kunde wirklich möchte. Wir müssen auch selbst untereinander die richtigen Fragen stellen, um zu verstehen, wie wir jetzt zum Beispiel etwas umsetzen. Ne? Also ob zum Beispiel es gewünscht ist, dass sich die Webanwendung automatisch aktualisiert in der Oberfläche oder soll der Kunde immer F5 drücken zum Aktualisieren der Webseite zum Beispiel, ne? Also so ganz banale Dinge. Und die aber letztendlich einen ganz großen Impact haben, ne? Weil wir eben im Hintergrund die Architektur anders gestalten müssen. Und deswegen ist das Reden miteinander unfassbar wichtig und das sich gegenseitig verstehen. Und das merke ich immer und immer wieder. Eigentlich, ja, seit 4 Jahren oder seit, keine Ahnung, nee, noch viel länger, also schon seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren oder so, jeden Tag aufs Neue.
Jetzt gerade sagst du reden und einander verstehen. Du hast es jetzt sehr jetzt oft schon gesagt, Menschen und so weiter sind eigentlich das Wichtigste. Vor der Pandemie war es vielleicht sogar noch einfacher, wenn man sich mal richtig im wahren Leben ins Auge sehen konnte und vielleicht nach dem Feierabend eine Aktivität machen konnte, Freizeitaktivitäten und so weiter. Das fällt ja jetzt größtenteils alles weg, erstmal zumindest. Vielleicht teilweise bleibt das ja auch so. Manche Firmen bleiben ja vielleicht auch diesen Remote-Arbeitsweise. Macht das ganze Scrum nicht noch viel komplizierter? Oder also diese zwischenmenschlichen Beziehungen praktisch aufzubauen und einander zu vertrauen sozusagen und so weiter, wenn man halt nicht physisch da ist?
Du sprichst mir aus der Seele. Also ich habe in den letzten 2 Jahren jetzt, oder ich bin auch schon länger remote am Arbeiten, aber zum Glück vor der Pandemie eben in regelmäßigen Terminen auch vor Ort. Das heißt, wir haben uns so alle 2 bis 4 Wochen haben wir uns für 2 bis 3 Tage getroffen und gesehen und eben halt dann auch abends essen gegangen, Bierchen getrunken, über alles Mögliche miteinander gesprochen und das ist unfassbar wichtig. Ja, also die Pandemie hat mir vor allem gezeigt, aber ich glaube auch sehr vielen anderen Menschen, wie wichtig der echte menschliche Kontakt ist und wie wichtig das echte menschliche Socializing ist, und dass das eben nicht 1:1 über Zoom und Co. abbildbar ist. Und das hat uns vor allem auch gezeigt, dass wir regelmäßig uns in Realität treffen werden wieder. Wir haben jetzt angepeilt, zum Beispiel im Team so einmal im Quartal für 2, 3 Tage, um uns einfach viel besser kennenzulernen, um zu wissen, wenn der eine etwas sagt, dass er das vielleicht nicht böse meint, sondern dass es halt wirklich einfach nur gut gemeint ist, was er sagt, nicht böse. Und das ist einfach unfassbar wichtig. Also wenn es nach mir ginge, gerne einmal im Monat oder vielleicht noch häufiger. Natürlich arbeite ich auch wahnsinnig gerne von zu Hause aus und auch die Projekte, in denen wir arbeiten, sind ganz oft in Deutschland mittlerweile verteilt, weil wir ja jetzt remote arbeiten. Das war vorher nicht so, da waren sie eher in der Region, wo wir auch wohnen. Aber jetzt mittlerweile, ja, der aktuelle Kunde ist, glaube ich, 250, 300 Kilometer weg. Andere Kunden sind 500 Kilometer weg. Ja, ich möchte nicht unbedingt die ganze Woche vor Ort sein beim Kunden, ne? Also das ist natürlich jetzt auch dem Consulting-Kontext geschuldet. Aber so alle paar Wochen die Leute sehen, mit denen wirklich in Realität reden, mal ein Bierchen trinken oder Wein oder Wasser, muss kein Alkohol sein, einfach zusammenkommen, nett miteinander reden, die ganze Gestik, die ganze Mimik der Person wahrnehmen, verstehen, wie sie sich fühlt in bestimmten Situationen, was ich ja nicht sehen kann, wenn ich nur vorm Computer sitze und nur immer diesen kleinen, schmalen Ausschnitt sehe, sozusagen vom Kopf meistens und sonst gar nichts. Das heißt, die Gestik geht schon mal komplett verloren. Genau, der Mensch ist einfach so viel mehr als nur die Worte, die er sagt und den Kopf, den man sieht, sozusagen. Sondern die ganze Haltung, die ja völlig verloren geht. Ich glaube, Psychologen sagen, irgendwie paar 90% der Kommunikation ist eigentlich Haltung und Stimmlage. Das heißt, die Haltung kann ich schon mal nicht sehen oder zumindest nahezu nicht sehen über Remote. Und die Stimmlage kann verzerrt sein durch ein schlechtes Mikrofon. Ja, und schon habe ich paar 90% der Kommunikation nicht mitbekommen. Und ja.
Ja. Vielleicht zum Abschluss so ein bisschen vielleicht noch Alternativen zu Scrum. Was ich zumindest höre, dass sich einige Unternehmen noch nach anderen Prozessen umschauen, die sagen, Scrum ist selbst das noch zu schwergewichtig. Und die sagen, die setzen auf Lean Software, wo eigentlich alles irgendwie über ein Kanban nur läuft und alles selbst organisieren praktisch. Hast du sowas schon mal mitgemacht? Was denkst du darüber? Über solche Trends?
Also tatsächlich haben wir Kanban-Methodiken bereits mit Scrum kombiniert bei einem Kunden. Und wir versuchen auch immer Kanban-Methodiken mit anzuwenden. Das Wichtige für mich ist eben, dass wir kontinuierlich überprüfen, was wir gelernt haben, was wir besser machen können. Und das ist ja bei Lean erstmal so nicht in einer Prozessdefinition vorhanden. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel nur auf Kanban beziehen, Kanban ist großartig. Kanban besagt, dass wir nur bestimmte Aufgabenanteile zur gleichen Zeit ausführen sollten. Also das heißt, nicht zu viele Aufgabenpakete gleichzeitig, ne? Also Work in Progress minimieren sozusagen. Und das ist auf alle Fälle ein extrem guter Ansatz, um auch in einem Scrum-Team viel effektiver arbeiten zu können und effizienter arbeiten zu können und auch gleichmäßiger arbeiten zu können mit gleichmäßigem Outcome, sodass auch es viel besser vorhersagbar ist, wann wir bestimmte Dinge implementiert haben werden. Aber was für mich am allerwichtigsten ist, ist der Faktor, aus unseren Fehlern zu lernen. Und das heißt, wir brauchen regelmäßig eine Retro. Wir brauchen auch regelmäßig eine Review, um Kontakt mit dem Kunden aufnehmen zu können und fragen zu können, hier, guck mal, ist das das, was du haben möchtest? Das ist der Grund eigentlich letztendlich, warum ich Scrum so mag oder warum ich glaube, dass das schon eine der besseren Methoden ist. Soll nicht heißen, dass Lean falsch ist oder dass generell diese Methodiken mit weniger Rahmenkonstrukt falsch sind. Ganz oft passiert ist, dass wenn man mit Kanban zum Beispiel anfängt, dass man am Ende eine Retro regelmäßig hat, einmal in der Woche oder keine Ahnung. Also wir haben zum Beispiel zum Teil manchmal sogar täglich Retros, dass wir abends nochmal darüber kurz sprechen, was wir am Tag gemacht haben und was wir besser machen können. Ne? Und das heißt, es muss gar nicht unbedingt so wie bei Scrum fest sein in diesem Sprintzyklus. Wichtig ist, dass es überhaupt passiert. Aus meiner Perspektive.
Wo denkst du denn, geht die Reise hin, also in den Entwicklungsmethodiken? Die letzten 20 Jahre haben wir jetzt diesen Umbruch zu Agile gesehen. Jetzt geht es eventuell so ein bisschen Lean, Kanban in die Richtung, muss ja aber nicht. Aber wo geht vielleicht die Reise hin? Also, oder ist die jetzt schon beendet, sozusagen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da habe ich keine Antwort drauf. Also ich glaube, mit dem Status quo werden wir schon noch einige Jahrzehnte zu kämpfen haben, wenn ich sehe, wie viele Kunden noch nicht agil arbeiten, also
Okay.
weder nach Scrum noch nach Kanban. Und selbst die, die behaupten, sie würden agil arbeiten, tun es nicht. Also von daher, glaube ich, dass wir da noch viel, 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 viel Arbeit vor uns haben. Und ich glaube, die Zukunft sieht eher so aus, dass wir ja, dass wir es eben schaffen, dass alle Menschen mitzunehmen, alle Menschen zu involvieren. Gerade eben, dass wir sagen, wenn wir dieses Produkt oder wenn wir, keine Ahnung, diese Sache, dieses Problem lösen wollen, dann ist es wichtig, dass wir alle involviert sind und dass wir alle mitdenken, mitmachen und dass wir nicht einzelne Personen haben, so wie das früher in den hierarchischen Unternehmen oder eigentlich heute auch noch in hierarchischen Unternehmen ist, einzelne Personen haben, die praktisch bestimmen, wer was wann macht, sondern dass wir alle gemeinsam uns organisieren, dass wir vielleicht auch sagen, okay, natürlich können wir nicht alles zu 20 oder so diskutieren oder zu 10 diskutieren. Vielleicht müssen wir uns anschauen, welche Entscheidungsmöglichkeiten gibt es. Zum Beispiel könnten wir sagen, eine Person im Team weiß besonders viel über eine Sache. Das heißt, sie soll immer die Entscheidungen treffen, soll uns nur vorher sozusagen fragen, um dass wir unsere Meinung halt eben abgeben können. Aber wir vertrauen dieser Person, dass diese Person die Max, also die richtige Entscheidung treffen wird für genau diesen einen, sagen wir mal, fachlichen Verantwortungsbereich oder technologischen Verantwortungsbereich. Aber diese Möglichkeit überhaupt zu haben, das selbst organisiert zu tun, ich glaube, das ist die Zukunft im Allgemeinen. Also das heißt, dass wir alle selbst mitentscheiden, wer was wann entscheidet und wie es entschieden wird. Und dann eben auch, wie es umgesetzt wird.
Ja, super. Jetzt hast du gerade, jetzt musste ich noch mal einmal noch nachfragen. Was habe ich gesagt? Viele Firmen behaupten, sie machen Agile, sie machen es aber nicht, sozusagen. Was ist denn da das Problem oder woran siehst du das? Und ja.
Ganz oft ist das Problem, dass die Unternehmen eben dieses Rahmenkonstrukt zum Beispiel von Scrum anwenden, aber die Menschen völlig vergessen. Also das heißt, wir haben ja gerade die Scrum-Werte mit Offenheit und respektvoll miteinander umgehen und so weiter. Und das ist eigentlich der Kern von Scrum. Also tatsächlich ist das wirklich der Kern von Scrum, das heißt, oder der agilen Arbeitsweise, dass wir alle Stimmen hören, dass wir verstehen, dass Menschen Sicherheitsgefühl benötigen untereinander und Vertrauen untereinander benötigen und das muss aufgebaut werden. Und das ist das Wichtige und nicht, dass man eben einen Entwicklungszyklus hat mit allen 2 Wochen, wo dann alle 2 Wochen irgendwie geredet wird und ja, okay. Hier wird jetzt geredet, aber deine Gefühle sind mir egal. Mach jetzt das, was ich sage. Moment, nee, wir sind ja in Scrum. Würdest du das bitte machen? Also, ne, also dieses Verständnis dafür, dass es eigentlich um den Menschen geht und dass wir alle abholen und dass wir alle gemeinsam entscheiden und gemeinsam zusammenarbeiten und jeder Einzelne wichtig ist, das ist die wichtigste Komponente der agilen Softwareentwicklung oder der agilen Arbeitsweise, aber die meisten Unternehmen sagen halt, ja, guck mal, wir haben die Scrum-Zeremonien und wir arbeiten in 2-Wochen-Zyklen. Wir sind agil. Und ich sage so, nein, seid ihr nicht.
Sehr schön. Hast du eine Idee, wie man sowas vielleicht noch in die Lehre reinbringen kann? Also den Prozess kann man ja gut erklären, aber was du gerade sagst, brauchen wir dann, müssen wir das zusammen mit Psychologen machen oder so, diesen Menschlichkeitsfaktor oder mit Philosophen vielleicht noch eher reinbringen? Also was kann man denn, was können wir denn machen auf unserer Seite hin, dass das schon von vornherein sozusagen richtig gelernt wird.
Ja, boah, das ist echt eine gute Frage. Tatsächlich könnte das vielleicht sogar wirklich helfen, irgendwie mit Psychologen zusammenzuarbeiten. Also ich habe in letzter Zeit immer häufiger gemerkt, dass Scrum Master zum Teil wirklich studierte Psychologen sind und dass die das halt eben richtig gut können, letztendlich. Und durchaus könnte das vielleicht eine Maßnahme sein, eben zumindest irgendwie stärker dafür zu sensibilisieren, dass ja, also stärker für die Werte von agiler Entwicklung zu sensibilisieren. Auf welche Art und Weise auch immer, ja.
Ja, finde ich nur konsequent. Also das Informatikstudium ist sozusagen, ist ja wirklich sehr ingenieurslastig, theoretisch, mathematisch aufgebaut. Und wenn wir sehen, dass jetzt in der Praxis eigentlich der Faktor Mensch, wie du es gesagt hast, das die große Herausforderung, ich will nicht das Problem sagen, sondern die Herausforderung ist und nicht die Technologie, dann ist es verwunderlich, dass wir im Studium eigentlich diesen Faktor Mensch so gut wie kaum eine Beachtung beimessen, ja.
Ja.
Cool. Ja, vielleicht zum Abschluss, Jan, hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Studierenden oder den Zuhörern mitgeben möchtest? Ja.
Das ist eine gute Frage oder eine gute Bitte. Nehmt Rücksicht aufeinander und versucht einander zu verstehen, glaube ich. Das versucht einander zu respektieren, seid offen, geht offen mit euren Fehlern um. Nur dann können wir zusammen Großartiges leisten.
Vielen Dank, das ist ein super Message, vielen Dank. Ja, danke, dass du da warst und hier mal einen ganz anderen, finde ich, Blickwinkel auch mal reingebracht hast, nämlich den Faktor Mensch, was dazugehört. Vielen Dank für das Gespräch, Jan, und ja, man sieht und hört sich vielleicht irgendwann mal wieder.
Ich danke dir.
Ciao.
Ciao.